Liebe Nachbarschaft, am 18. Juli 2026 ist es wieder soweit. Das alljährliche Sommerspecial von Mörderische Heimat in der Orangerie Fulda steht an. Aber nicht nur das. Es gibt auch schon Karten für die beiden Live-Shows am 8. und 9. Januar 2027. Infos und Tickets findet ihr unter kreuz.com. Wir sehen uns. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Wir begrüßen euch, liebe Nachbarschaft, zur Ausgabe 89 von Mörderischer Heimat. Wir befinden uns immer noch in Sachsen-Anhalt und haben euch heute wieder Kriminalistisches aus diesem Bundesland mitgebracht. Und wir, das sind heute Lisa Kardinale und Shaggy Schwarz an den Mikrofonen. Hallo Shaggy.
Hallo Lisa. Du sagst es ja schon, wieder geht es um kriminalistische Ereignisse aus dem Bundesland Sachsen-Anhalt. Wobei wir heute ehrlich gesagt ja zwei Fälle im Gespräch haben, die wir vorstellen werden.
Das stimmt, denn wir haben sozusagen ein Oberthema für den heutigen Tag, nämlich das Thema Polizistenmord. Jeder von uns beiden hat einen Fall dazu recherchiert, den wir euch und uns heute vorstellen werden.
Das erinnert mich ein wenig an unser Weihnachtsspecial, wo wir zu dritt zusammensaßen und jeder von uns einen Fall präsentiert hat, der mit Weihnachten zu tun hat.
Stimmt, ja. Und die könnt ihr übrigens immer noch anhören. Schaut mal bei Patreon unter Mörderische Heimat nach. Dort findet ihr diese exklusive Folge immer noch.
Ja, oder auch bei unseren Social-Media-Kanälen findet ihr Infos dazu, wie ihr die Folge hören könnt. Aber liebe Lisa, lass uns doch mal mit dem ersten Fall beginnen. Möchtest du erst oder soll ich beginnen?
Also wenn du mich so fragst, dann würde ich beginnen, wenn das okay ist.
Ladies first, sehr gerne.
Gut, dann hören wir Philipp, der wie immer den Fall kurz zusammengefasst hat.
Es ist eine bitterkalte Nacht in Bad Bibra im Burgenlandkreis. Nach einer Routinekontrolle fallen plötzlich Schüsse und ein Beamter wird tödlich getroffen. Was steckt hinter dieser Eskalation und was hatte der Täter zu verbergen, der sofort darauf die Flucht ergreift?
Burgenland. Fangen wir doch damit erstmal an. Wo sind wir hier?
Das ist ein Landkreis im Süden von Sachsen-Anhalt an der Grenze zu Thüringen. Genauer gesagt sind wir in Bad Bibra. Das ist eine Kleinstadt mit rund 2500 Einwohnern, die ihren Namen der Lage am Biberbach verdankt.
Und in welchem Jahr sind wir?
Das Ganze spielt sich im Jahr 1948 ab.
Oh, das ist ja sogar noch vor der offiziellen Gründung der DDR, oder?
Richtig, genau. Die wurde erst ein Jahr später im Jahr 1949 gegründet. Wir sind also in einer Übergangszeit, in der die Besatzungsmächte noch das meiste regeln. In Bad Bibra, wie in allen ostdeutschen Gebieten, eben die sowjetische.
Okay, was ist da los? Philipp spricht von einer Routinekontrolle. Findet die im alltäglichen Geschehen statt oder wo?
Dazu würde ich gerne vorausschicken, dass es in der Region um Bad Bibra zu vermehrten Einbrüchen kam. Kleinere Dinge, also Geschäfte, Läden. Es wurde nicht nur Geld gestohlen, sondern vor allen Dingen auch Waren, Werkzeug und andere Dinge, die man auf dem Schwarzmarkt tauschen kann.
Verstehe. Die Zeiten sind schwer und so schreckt man auch vor kleinen Straftaten nicht zurück.
Genau. Immer schwer von großen und kleinen Straftaten zu sprechen, denn auch diese Einbrüche taten den Betroffenen richtig weh. Aber ja, es ging nicht gegen Leib und Leben.
Und jetzt kontrolliert die Polizei vermehrt, um so den Tätern auf die Spur zu kommen.
Exakt. Und so begeben sich an diesem Abend, den 18. Februar 1948, die beiden Oberwachtmeister Kurt Jöck und Bruno Ragnitz zum Dienst, um in einem Nachbardorf namens Steinbach eine Runde zu drehen. Dabei kontrollieren sie auch Lokale nach auffälligen Personen, aber es bleibt alles ruhig an dem Abend.
Keine Auffälligkeiten, Personenkontrollen fallen entspannt aus, sowas.
Ja, Genau. Interessant ist, dass sie an diesem Abend sogar von dem Bürgermeister begleitet werden. Der will sich wohl auch einen Überblick verschaffen und ist zufrieden, dass alles so ruhig wirkt.
Aber das wird ja anscheinend so nicht bleiben, sonst würden wir nicht darüber berichten.
Wohl wahr, ja. Kurz nach Mitternacht fahren sie wieder zurück nach Bad Bibra und setzen den Bürgermeister ab, der die letzten Meter zu Fuß nach Hause gehen will. Er geht ein paar Meter, als ihm ein Fahrzeug auffällt, was dort am Fahrbahnrand steht und in dem eine Person sitzt.
Damals standen wahrscheinlich noch nicht so viele Autos auf den Straßen, sodass ein Auto durchaus auffällt.
Ja, jedenfalls weckt das seine Neugier und er geht zu dem Fahrzeug und klopft an die Scheibe. Der Mann, der im PKW sitzt, lässt die Scheibe runter und der Bürgermeister fragt ihn, ob alles in Ordnung sei oder ob er Hilfe benötigt.
Und wie reagiert der Fremde?
Der sagt zunächst, dass er nur müde sei und sich kurz ausruhen wolle. Die beiden Polizisten sehen aber, wie der Bürgermeister sich mit jemandem im Fahrzeug unterhält und steigen aus ihrem Fahrzeug aus, um zu sehen, was da los ist.
Bisher ist ja noch gar nichts los.
Ja, aber dennoch kommen sie nun dazu und fragen den Mann ebenfalls, wo er denn herkomme und was er hier mache. Und jetzt antwortet er, dass die Autobatterie den Geist aufgegeben hätte, als er von Naumburg hier durchgefahren ist.
Also nicht mehr müde?
Nee, von Müdigkeit ist keine Rede mehr. Blöd ist nur, dass dem einen Polizisten auffällt, dass der Wagen aber in der falschen Fahrtrichtung steht, wenn er denn aus Naumburg gekommen sei.
Sehr aufmerksam.
Allerdings, und jetzt wird der Fahrer doch recht unruhig und tischt Erklärung Nummer 3 auf. Ach nee, er ist ja nicht aus Naumburg gekommen, sondern aus Camburg, also aus dem nahegelegenen Thüringen.
Klingt nicht so überzeugend und das sehen die beiden Polizisten sicher auch so, nehme ich an.
In der Tat, zumal er dann nochmal seine Erklärung überdenkt und sagt, dass er vielleicht doch eher aus Eckartsberger bei Bad Sulza gekommen sei.
Ist der besoffen oder was? Also viel auffälliger kannst du dich ja gar nicht verhalten.
Ja, das finden die Polizisten auch und bitten ihn doch bitte auszusteigen. Man wolle sich seine Papiere mal in Ruhe ansehen. Allerdings nicht hier draußen im Schneesturm, sondern auf der Polizeiwache.
Das heißt, sie nehmen ihn jetzt mit?
Ja. Der Bürgermeister verabschiedet sich und Kurstjörg und Bruno Ragnitz nehmen den Mann mit zur Wache, die direkt um die Ecke ist.
Hat er vielleicht noch eine Version, wo er eigentlich herkommt?
Nee, das nicht, aber er hat eine Erklärung, wo er hin wollte. Nämlich zu seinem Bruder nach Nebra. Das liegt etwas nördlich von Bad Bibra.
Immerhin mal was Neues.
Mhm. Auf dem Revier ist es zu dieser Zeit und bei dem Wetter sehr ruhig. Nur der Fahrer von Jörg und Ragnitz ist noch mit vor Ort. Allerdings ist einer alles andere als ruhig, nämlich der Autofahrer. Der wirkt immer nervöser. Daraufhin sagen die beiden Polizisten dem Mann, dass es wohl besser sei, wenn er eine Nacht hier bei ihnen verbleiben würde. Sie könnten heute eh nicht mehr alle Personalien überprüfen.
Das ist aber recht forsch, wenn jemand sich auffällig verhält, mal eine Nacht in der Zelle zu behalten. Aber gut, es war eine andere Zeit und auch ein anderes System, was dort langsam Konturen annahm.
Richtig. Jedenfalls fordern sie den Mann auf, alles aus seinen Taschen zu nehmen, was er im Mantel und in der Hose habe. Er möge bitte alles vor sich auf den Tisch legen.
Also Papiere, Schlüssel, Geldbeutel und so weiter.
Ganz genau. Als er aber in seine rechte Manteltasche greift, holt er nicht die gewünschten Sachen heraus, sondern eine Pistole.
Okay, sie hatten ihn also nicht vorher durchsucht oder so?
Nein. Ah. Ich denke, sie hatten sich draußen beim Wagen nur kurz den Führerschein zeigen lassen und sind dann direkt wieder mit ihm zur Polizeistation gegangen, um dort alles Weitere zu klären.
Und bedroht er sie jetzt?
Jetzt kommt es eben zu dieser Eskalation, von der Philipp gesprochen hat, denn er eröffnet direkt das Feuer auf Jörg und Ragnitz.
Und er trifft sie auch?
Er trifft beide. Ragnitz wird am Oberarm getroffen, Jörg treffen hingegen 4 Schüsse. Einer trifft ihn im Hals unterhalb des Kinns, einer auf der Halsseite, ein dritter Schuss trifft ihn in die Achselhöhle. Alles schwere Treffer, doch erst der 4. Schuss ist tödlich. Das ist ein Steckschuss in der Brust. Die Kugel trifft ihn im Herz.
Das heißt, Jörg ist sofort tot?
Nein, er lebt. Beide Polizisten liegen schwer verletzt auf dem Boden der Polizeiwache, während der Schütze noch die Dienstwaffe aus dem Holster eines der Polizisten nimmt, dann seine 7 Sachen wieder vom Tisch zusammensucht und sich aus dem Staub macht.
Er klaut also noch eine Dienstwaffe. Gibt es eigentlich Zeugen?
Der Fahrer der Polizisten, der hat alles mit angesehen und ist aus Angst, dass auch er unter Beschuss geraten könnte, weggerannt und sieht nun, wie der Täter sich wieder in sein Auto setzt und mit davonfährt.
Die Batterie war natürlich auch nicht kaputt.
Nein, das war auch nur eine Notlüge, um die Polizisten abzuwimmeln, was ihm nicht geglückt ist.
Wir haben jetzt 2 angeschossene Polizisten und den Fahrer, der alles mit angesehen hat. Was passiert jetzt?
Der Fahrer hält ein Auto an, das zufällig gerade vorbeifährt und berichtet, was passiert ist. Die beiden fahren zur örtlichen Ärztin, aber die macht tragischerweise nicht die Tür auf.
Wie, die macht nicht die Tür auf?
Ja, das kann ich dir leider auch nicht mehr zu sagen, als dass die Tür nicht geöffnet wird. Ich weiß nicht, ob sie geschlafen hat und die Klingel oder das Klopfen nicht gehört hat oder ob sie einfach nachts nicht mehr aufstehen wollte. Jedenfalls müssen die beiden unverrichteter Dinge wieder allein zurück zur Wache. Von dort rufen sie dann einen Krankenwagen.
Das hat aber alles unnötig Zeit gekostet, oder? Also die Fahrt zu der Ärztin und dann wieder zurück?
Leider ja. Und in dieser Zeit verstirbt Kurt Jörg auch an seinen Schussverletzungen.
Hätte er überleben können, wenn man nicht so viel Zeit verloren hätte?
Boah, das kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Ich denke, mit einem Steckschuss im Herzen waren die Chancen wohl eher sehr gering.
Und fahndet man direkt nach dem Täter?
Erstmal geht eine Einmeldung an die Kollegen in Halle, die sich auch gleich auf den Weg machen. Aber das dauert natürlich auch wieder. Ein Krankenwagen ist immer noch nicht da, als die Kollegen aus Halle endlich eintreffen.
Und es gibt ja noch den verletzten Ragnitz.
Das stimmt.
Ja.
Aber er ist zum Glück nicht lebensbedrohlich verletzt. Dennoch lässt der Einsatzleiter nun Ragnitz direkt mit dem Hallenser Einsatzfahrzeug der Polizei ins Krankenhaus fahren.
Blöde Frage, hätte der Fahrer nicht längst den Ragnitz mit dem Streifenwagen ins Krankenhaus fahren können?
Ich will ehrlich sein, das habe ich mich auch gefragt.
Ja.
Also ich kann mir das nur mit einem Schock erklären, sonst hätten sie doch selber auf die Idee kommen müssen.
Also Bruno Ragnitz überlebt.
Er überlebt. Und vor allen Dingen kann er ganz entscheidende Hinweise zum Täter geben. Denn obwohl er seine Sachen wieder alle mitgenommen hat, hatten die Polizisten den Namen und die Adresse schon aufgenommen.
Ach was, bei der Kontrolle am Wagen oder wie?
Ich weiß nicht, ob sie das schon direkt von draußen aufgeschrieben hatten oder erst drinnen auf der Wache. Jedenfalls haben sie den Namen und die Adresse des Täters.
Das ist natürlich Gold wert. Also das sollte die Arbeit deutlich vereinfachen, wenn Bruno Ragnitz den Kollegen die Hinweise geben kann.
Ja, das ist ihm auch recht leicht gefallen, denn der Täter heißt so wie er selbst. Bruno. Als die Beamten aber an der Adresse in Camburg ankommen, haben sie den Täter knapp verpasst. Der war zwar noch kurz vorher dort, um sich umzuziehen, aber nun war er auf der Flucht.
Was machen die Ermittler nun?
Sie vermuten, dass Bruno sich in den Westen absetzen will und man informiert sofort die Grenzübergänge in Heiligenstadt, Eisenach und Elrich. Man gibt eine Person- und Fahrzeugbeschreibung raus mit der Order, Bruno sofort festzunehmen, wenn er ausreisen will. Außerdem mahnt man zur Vorsicht, weil er bewaffnet ist.
Ja, doppelt sogar, seine eigene Waffe und die gestohlene Dienstwaffe.
Richtig. Aber zunächst tut sich nichts. Bruno scheint entweder schneller gewesen oder untergetaucht zu sein. Aber 5 Tage später kommt es zu einer überraschenden Wendung in dem Fall. Denn plötzlich stehen 2 Brüder Brunos bei der Polizei auf der Wache.
Die waren auch mit untergetaucht, oder wie?
Ja, die waren auch von der Bildfläche verschwunden. Aber nun stellen sie sich am 23. Februar bei der Polizei und haben dazu auch die beiden Waffen bei der Amtsanwaltschaft abgegeben.
Wissen wir irgendetwas über diese beiden Brüder?
Nicht viel. Der eine heißt Ernst und ist polizeibekannt. Er war 1927 zu 15 Jahren wegen Wilddieberei und Totschlag verurteilt worden.
Das ist eine spannende Familie anscheinend.
Ja, das kann man sagen.
Und der andere Bruder?
Der heißt Erich. Gegen ihn liegt nichts vor. Über ihn weiß ich nur, dass er von Beruf Friseur ist. Aber genau das wird nun eine Rolle spielen, wenn es um die wahre Geschichte des Abends vom 18. Februar gehen wird.
Dann lass mal hören, was Sie sagen. Oder sind das auch noch so gute Geschichtenerzähler wie Ihr Bruder Bruno?
Also ich nehme Ihnen das schon ab, was Sie sagen. Wir erinnern uns daran, dass es in der Gegend zu vermehrten Einbrüchen gekommen war.
Ja.
Das geht wohl auch zum Teil auf das Konto der 3 Brüder. Und auch am Abend des 18. Februars waren sie wieder auf Tour. Es gab einen Friseurladen in Bad Bibra, unweit des Orts, wo die beiden Polizisten Jörg und Ragnitz auf das verdächtige Auto aufmerksam wurden.
Und auch der Bürgermeister.
Stimmt. Der war der Erste, der das Fahrzeug wahrgenommen hatte. Jedenfalls waren Erich und Ernst wohl dort in diesen Friseursalon eingestiegen und hatten eine Haarschneidemaschine, 3 Rasiermesser, 8 Schneideköpfe und eine Effilierschere.
Eine Effilierschere? Was ist das?
Das ist so eine spezielle Schere, mit der Friseure die Haare ausdünnen können, um weiche Übergänge zu schaffen. Sie hat auf beiden Seiten so gezackte Klingen.
Haha, was man so durch einen True Crime Podcast doch alles lernt.
Definitiv.
Die waren also auf Diebestour, die beiden, ja, mit im Friseursalon und ihr Bruder Bruno saß draußen im Fluchtauto. Blöderweise kommt dann ausgerechnet der Bürgermeister mit den Polizisten Jörg und Ragnitz von der Kontrollrunde in Steinbach zurück.
Genau das. Aha. Und Bruno ist so überrascht, dass er diese ganzen Lügengeschichten halt irgendwie ausgepackt hat. Er versucht irgendwie zu vermeiden, dass die Polizei irgendeinen Verdacht schöpft, was sich hier wirklich abspielt.
Da haben sie sich echt den komplett falschen Abend oder Ort ausgesucht, denn die Polizeiwache war dann ja wohl auch direkt um die Ecke.
Ja, ist nicht ganz so clever. Denn als Erich und Ernst samt ihrer Beute zum vereinbarten Treffpunkt kommen, ist weder ihr Bruder noch das Fluchtauto da. Plötzlich sei er dann doch noch mit dem Auto angerauscht gekommen. Er meinte zu ihnen, dass etwas schiefgelaufen sei und sie schnell weg müssten.
Tja, das kann man ja wohl sagen. Ich meine, der hatte gerade auf zwei Polizisten geschossen.
Davon hat er ihnen dann auch erzählt. Er meint aber, dass er von dem einen Polizisten geschlagen worden sei. Das dürfte aber gelogen sein. Sie seien dann mit ihm kurz nach Hause gefahren, um sich umzuziehen. Dann seien sie nach Saalfeld gefahren, weil Bruno dort über die Grenze wollte, um dann weiter nach München zu wollen.
Warum München?
Die Brüder haben keine Verwandtschaft im Westen, aber Bruno habe wohl durch seinen früheren Job bei der Reichsbahn irgendeinen Kontakt dorthin gehabt.
Vielleicht wollten die Brüder aber auch nur eine falsche Spur legen, um die Ermittler zu täuschen.
Das ist auch möglich. Zumal es in München keinen Hinweis darauf gibt, dass Bruno dort jemals gewesen ist.
Gibt's denn irgendeine Spur?
Es gibt wohl Hinweise, weil die Polizei in Ost und West damals noch ganz gut zusammenarbeitet. Man hat wohl einen Hinweis darauf, dass er in Hessen untergetaucht sein könnte. Und jetzt wird's für dich interessant.
Ach so?
Ja, denn über die Staatsanwaltschaft Lahn-Marburg fragt man bei der Polizei in Ziegenhain an, ob ein Schlosser namens Bruno in Neukirchen in der Bahnhofstraße 12 leben würde.
Dort, wo ich jetzt wohne, in Neukirchen, da muss ich doch mal nachschauen. In der Bahnhofstraße, sagst
ja.
du? Ja. Ah, da schaue ich mal aufs Klingelschild.
Ja, das kannst du dir sparen. Denn diese Spur erkaltet. Später gibt's noch einen ähnlichen Verdacht in Hamburg, aber alles erfolglos. Bruno bleibt verschwunden und ich nehme es vorweg, er wird niemals gefasst werden.
Das bleibt also ein Cold Case.
Es gibt immer wieder Versuche, den Fall zu lösen. Selbst 40 Jahre später, im Jahr 1987, verlängert man nochmal die Fahndung nach Bruno, obwohl man denkt, dass er vielleicht auch schon gestorben ist. Er ist 1917 geboren. Das heißt, er wäre 1987 70 Jahre alt.
Jetzt auch kein unfassbares Alter. Sucht man denn auch noch nach der Wiedervereinigung nach ihm?
Ja, auch da. Ende 1994 glaubt man sogar nochmal, dass ein gewisser Hugo Walter Heinz Freitag aus Dortmund dort unter falschem Namen lebt und es sich in Wahrheit um Bruno handelt. Aber eine Fotoauswertung ergibt kein positives Ergebnis. 2000 wird dann die Fahndung endgültig eingestellt.
Da wäre er dann 83 gewesen, aber noch denkbar.
Im Prinzip schon, ja. Man befragt zwischendurch auch immer wieder mal seine Frau, die er damals zurückgelassen hatte, aber die weiß wohl auch nichts.
Ach, der war auch noch verheiratet?
Ja, ja.
Wie gesagt, eine interessante Familie.
Ja.
Was ist denn nun aus den Brüdern geworden? Wenn, dann wird er wohl doch zu ihnen noch am ehesten Kontakt gehalten haben.
Das stimmt, aber da gibt's ein Problem. Die werden damals nämlich wegen illegalem Waffenbesitz verknackt.
Und wegen Einbruchs wahrscheinlich.
Erstaunlicherweise nicht. Den Brüdern konnte der Einbruch erstaunlicherweise nicht nachgewiesen werden. Aber der illegale Waffenbesitz. Und das war ein großes Problem, denn illegaler Waffenbesitz wurde von den Besatzungskräften verhandelt. Und dadurch waren die Sowjets für Erich und Ernst zuständig. Und die Sowjets haben nicht lange gefackelt und die beiden Brüder kurzerhand direkt einige Jahre in Haft gesteckt.
Da gab es dann definitiv keinen Kontakt zu Bruno. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, vielleicht aber doch. Zumindest Erich. 1953 kann Erich nämlich aus dem Knast in Greventonna bei Gotha flüchten. Auch er taucht unter. Man hört nie wieder was von ihm.
Es ist der Friseur, oder?
Ja.
Vielleicht hat er mit Bruno irgendwo in einer WG gelebt. Aber mal im Ernst, ich könnte mir schon vorstellen, dass die beiden Brüder sich zusammengetan haben.
Ja, das werden wir nie erfahren. Bruno wäre heute 109 Jahre alt.
Tja, ein Polizistenmörder, der nie seine Strafe verbüßen musste. Liebe Lisa, vielen Dank für diesen Fall aus Bad Bibra.
Sehr gerne. Und ich bin schon sehr auf deinen Fall zum Thema Polizistenmord gespannt.
Ja, ich bin heute das Fragezeichen unserem Titel. Die Folge heißt ja Polizistenmord, mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen geschrieben. Du warst jetzt das Ausrufezeichen und ich bin das Fragezeichen.
Was heißt das?
Das wird sich klären. Aber erstmal hören wir Philipp für den zweiten Fall des Tages.
Im Juni 1953 gehen in der ehemaligen DDR die Bürger auf die Straße, um zu demonstrieren. Auch in Magdeburg. Doch hier kippt die Stimmung und Gewalt eskaliert. Es kommt sogar zu Toten und schnell präsentiert man der Öffentlichkeit einen Täter. Doch ist dieser Mann tatsächlich schuldig oder nur ein hilfloses Bauernopfer des Regimes?
Wir haben es ja gerade schon von Philipp gehört. Es ist der Tag des Volksaufstandes in der DDR. An dem Tag gehen in der ganzen DDR die Menschen auf die Straße und demonstrierten. Am Anfang noch lediglich ein Protest gegen die neuen Arbeitsvorgaben in der volkseigenen Betrieben. Dann schaukelt sich das Ganze aber zu einem politischen Protest gegen die Obrigkeiten und das gesamte stalinistische System hoch.
Es ging also darum, dass der Staat nicht nur die Arbeitsnorm erhöht hatte, sondern auch, dass die Versorgungslage im Land schlecht war und man freie Wahlen wollte, oder?
Ja, auch. Schon damals war auch die Einheit mit dem Westen ein Thema. Man feierte diesen Tag im Westen übrigens im Anschluss bis 1990 noch als Tag der deutschen Einheit.
Ah, okay. Aber waren diese Proteste dann nicht hauptsächlich in Ost-Berlin?
Dort begann das alles, ja. Mit Bauarbeitern, die streikten, aber die Demos breiteten sich über 700 Städte der DDR aus. Es wurde gestreikt und über 1 Million Leute gingen damals auf die Straße. Unter anderem eben auch in Magdeburg, wo mein Fall sich ereignete und wo sich auch mit die blutigsten Ereignisse dieses Tages zutrugen.
Okay.
In Magdeburg steigert sich das Ganze recht schnell zu einer gewaltsamen Demo. Es werden sowjetische Insignien von Dächern und Wänden gerissen und dann scheut man sich auch nicht mehr davor, mit Gewalt politisch Gefangene aus Gefängnissen zu befreien.
Und in diesem Klima spielt sich dein Fall nun ab.
Ganz genau. Wir schauen uns diesen Tag in Magdeburg mal aus der Sicht von einem Mann namens Ernst Jenrich mal genauer an.
Ernst Jenrich.
Er ist 42 Jahre alt, geboren in Wetringen, Abschluss der Volksschule. In der Nazizeit wird er zum Bau des Mittellandkanals herangezogen. Später wird er zur Wehrmacht einberufen und wird im Krieg durch Granatsplitter schwer verletzt. Jenrich kehrt dann nach Magdeburg zurück. Er ist verheiratet, Vater von 4 Kindern und von Beruf Gärtner bei der LPG.
Was heißt das?
LPG, das ist die Landwirtschaftliche Produktionsgesellschaft.
Ah, okay.
Jenrich ist an diesem Morgen mit dem Fahrrad in Magdeburg unterwegs, mit dem Auftrag, eine Holzfreigabe zu besorgen. Als er auf dem Weg zur LPG-Veranstaltung in den Demonstrationszug gerät, ist er überrascht davon, wie viele Menschen auf der Straße unterwegs sind.
Die Demonstranten.
Er fährt weiter zur Möbelfabrik und berichtet seiner Frau, was da in der Stadt vor sich geht. Er fragt sich, ob man hier nicht auch streiken wolle. Das wird ihm später übrigens als Boykotthetze ausgelegt werden.
Das heißt, er ist nicht politisch sonderlich aktiv, sondern es ist Zufall, dass er dort irgendwie an der Demo vorbeifährt.
Jein, er sympathisiert durchaus mit den Zielen der Demonstranten. Und er ist auch fasziniert, wie viele Menschen sich auf die Straße trauen, um gegen das Regime zu protestieren. Aber gewalttätig ist er nicht. Er trifft dann zurück in der Stadt auf einen seiner Söhne und sie schließen sich einem der Demonstrationszüge an. Diese verbinden sich irgendwann und man marschiert in Richtung der Haftanstalt Sudenburg.
Also demonstriert er schon mit?
Ja, lassen wir das mal so stehen. Von da an gibt es 2 Versionen, was dann geschehen ist. Schauen wir uns zunächst die Erklärung an, auf die sich das Gericht später berufen wird. Demnach war Jenrich nicht zufällig dort mitmarschiert, sondern einer der Redelsführer dieses Zuges. Der aufgebrachte Mob schaffte es dann, einigen der Volkspolizisten nicht nur ihre Schulterklappen abzureißen und zu verprügeln, sondern auch zu entwaffnen, wodurch Jenrich in den Besitz eines Karabiners gelangte.
Karabiner, das ist ein Gewehr, richtig?
Genau. Mit diesem Karabiner habe er dann durch ein Fenster des Gefängnisses in das Innere auf 2 dort befindliche Polizisten geschossen.
Aber es wurde geschossen, das steht fest.
Es wurde geschossen. Das lässt sich auch nicht leugnen. Als die Aufständischen das Gefängnis stürmen, werden die Wachhabenden durch das Tor und aus dem angrenzenden Gerichtsgebäude beschossen. 3 von ihnen sterben dabei.
Und das soll Jenrich gemacht haben?
Zumindest bei einem. Der Volkspolizist Georg Geizig, ein 32 Jahre alter Oberwachtmeister, wurde tödlich getroffen und verstarb aufgrund der Schussverletzung vor Ort. Danach habe Jenrich versucht, das erbeutete Gewehr zu zerstören und sei dann geflüchtet.
Gibt's Beweise dafür?
Es gibt einen anderen Volkspolizisten, der aussagt, dass er gesehen habe, wie jemand von draußen ein Karabiner durch das linke Fenster steckte und einen Schuss auf den Genossen Geizig abgab, der am Tor des Hofes stand. Den trifft die Kugel am Hals und er stirbt.
Okay. Man hat den Gewehrlauf gesehen, aber kein Gesicht. Sonst noch Beweise?
Es gibt Fingerabdrücke auf dem zerstörten Gewehr, das man sicherstellen kann. Und es gibt eine Augenzeugin, die Jenrich gesehen haben will.
Das heißt, man kann ihn identifizieren und verhaften.
Zunächst vielleicht noch ein Wort zum Aufstand insgesamt. Denn dieser Tag wird nicht nur in Magdeburg blutig enden. 2 Volkspolizisten und ein Stasi-Mitarbeiter kommen ums Leben. Und hier wollen wir nicht vergessen, dass auch sie Familie zurücklassen und Opfer des Aufstands geworden sind.
Klar, man hat Sympathien mit den Aufständigen, aber es kamen Personen ums Leben. Und der Aufstand selbst wird ja auch leider nicht von Erfolg gekrönt sein.
Eben. Die Sowjetarmee rückt im Anschluss mit schwerem Gerät und Panzern an, schlägt den Aufstand gewaltsam nieder. Insgesamt kommen durch den Aufstand im ganzen Land offiziell 55 Menschen zu Tode.
Auf beiden Seiten, also Demonstranten, Volkspolizisten und so weiter.
Und auch diejenigen, die später für ihr Handeln hingerichtet wurden. Und auch da kommen wir später nochmal drauf zurück.
Ah, okay. Dann erzähl uns erstmal, was mit Jenrichs passierte.
2 Tage später, am 19. Juni, wird Ernst Jenrich zu Hause abgeholt und zum Verhör gebracht. Zunächst unter sowjetischer Führung. Dann wird er den staatlichen Behörden übergeben und angeklagt.
Wie lautet der Tatvorwurf?
Ihm wird vorgeworfen, dass er Boykott und Mordhetze gegen demokratische Einrichtungen und Organisationen betrieben und durch Propaganda für den Faschismus den Frieden des deutschen Volkes gefährdet zu haben. In Tateinheit damit aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch, um eine andere Straftat zu ermöglichen, voraussetzlich einen Menschen getötet zu haben.
Also Mord und Hetze gegen den Staat.
Ja, und trotz, dass man Zeugenaussagen hat, kann das Gericht nicht eindeutig feststellen, dass Ernst Jenrich gezielte Schüsse auf die Polizisten abgegeben hat. Dennoch lautet das Urteil am 25. August 1953 lebenslange Zuchthausstrafe.
Weil es das Regime so will. Also im Zweifel für den Angeklagten gilt hier wohl nicht. Wobei du ja sagtest, dass er dabei gesehen wurde. Also seine Unschuld ist auch nicht bewiesen.
Ja, es gibt zum Beispiel heftige Denunziationen. So schreibt eine Nachbarsfamilie der Jenrichs eine Nachricht an die Behörden mit folgendem Wortlaut. Im Namen der Anwohner von Nordwest im Juni 1953 an die Staatspolizei. Wir sind Ihnen dankbar, diese Elemente uns aus den Augen genommen zu haben und fordern die strengste Bestrafung.
Krass. Und die Augenzeugin?
Das war die Ehefrau eines Polizisten, die hatte Jenrich angeblich erkannt. Auch deshalb kam es zur Verurteilung. Aber wenn wir ehrlich sind, war das Urteil schon vorher klar. Denn bereits vor der Verhandlung hatte die damalige Justizministerin der DDR, Hilde Benjamin, festgelegt, dass es nur eine Strafe geben konnte.
Lebenslänglich.
Nein, die Todesstrafe. Und deshalb legt die Staatsanwaltschaft 2 Tage später Berufung gegen das Urteil ein.
Nein, nicht dein Ernst.
Doch.
Okay.
Und das Gericht gehorcht der Chefin, die nicht umsonst den Spitznamen die blutige Hilde trug. Der Schutz unseres friedliebigen Volkes erfordert für das vom Angeklagten begangene Verbrechen die Todesstrafe, sagte sie. Am 6. Oktober verurteilen dieselben Richter, die das erste Urteil gefällt hatten, auf Weisung des obersten Gerichts der DDR, Ernst Jenrich, dann auch zum Tode. Und dieser Prozess dauert nur 15 Minuten.
Oh, okay. Jetzt interessiert mich aber brennend die zweite Sichtweise, nämlich die des Angeklagten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier ziemlich viel falsch läuft.
Ja, dein Gefühl trügt dich nicht. Es gibt ganz erhebliche Zweifel an dem vom Staatsanwalt dargelegten Hergang. Zum einen war Ernst Jenrich wahrscheinlich noch gar nicht vor Ort, als die tödlichen Schüsse fielen. Er selbst sagt aus, dass in der Demo erzählt wurde, dass Schüsse beim Gefängnis bzw. beim Polizeipräsidium gefallen sind. Er selbst sagt dann noch zu seinem Sohn, das schauen wir uns doch mal an.
Was der Sohn sicher bezeugen kann.
Klar, aber das wird vor Gericht ignoriert.
Wie hat es sich denn laut Jenrich zugetragen?
Zusammen mit seinem Sohn, er hat übrigens 4 Söhne, befindet er sich in dem Zug, als es heißt, vor dem Polizeipräsidium und vor der Haftanstalt wurde geschossen werden. Die beiden gehen dorthin. Als Ernst Jenrich vor der Haftanstalt Sudenburg eintrifft, sind die Wachposten bereits entwaffnet.
Also nicht er hat das gemacht, sondern es war längst schon passiert.
Daraufhin nimmt er einem Halbwüchsigen, der einen Karabiner in der Hand hält, diesen ab und gibt 2 Schüsse ab. Nach seinen eigenen Angaben gibt er auf Drängen der Demonstranten 2 ungezielte Schüsse auf die Mauer der Haftanstalt und in die Luft ab, um das Gewehr zu entladen. Dann zerschlägt er die Waffe, damit kein Schaden passiert.
Von einem gezielten Schuss ist also keine Rede?
Nein, es gibt ein Foto, wie jemand mit einem Karabiner durch das Fenster zielt, aber das ist eine Nachstellung der Staatsanwaltschaft, die zeigen soll, wie sich das Ganze abgespielt hat. Das Foto und weitere Fotos vom 17. Juni in Magdeburg laden wir auch hier bei Instagram oder unserem Facebook-Kanal hoch.
Und Jenrich bestreitet, dass er durch das Fenster einen gezielten Schuss abgegeben hat?
Absolut. In der Verhandlung am 25. August sagt er wortwörtlich, ich kann nur sagen, dass ich niemals zu einem Mörder werden wollte und auch niemals einen Mord begangen habe. Ich habe niemals einen Schuss durch das rechte Fenster auf einen Volkspolizistenangehörigen abgegeben. Ich habe auch niemals den Vorsatz gehabt, als ich den Karabiner in die Hand nahm, ein Menschenleben zu löschen. Den Volkspolizistenangehörigen Geizig habe ich nicht erschossen.
Aber das scheint das Gericht nur wenig zu interessieren, denn sie verurteilt ihn erst zu lebenslanger Haft und dann auf Anweisung sogar zum Tode.
Auch hier noch ein Zitat der Urteilsbegründung. In Anbetracht der Gefährlichkeit erfordert es der Schutz unserer Gesellschaftsordnung, dass auf das höchste Strafmaß, nämlich die Ausmerzung des Angeklagten aus unserer Gesellschaft und somit die Todesstrafe, erkannt wird. So heißt es in der neuen Urteilsbegründung vom 6. Oktober.
Allein das Wording, Ausmerzung des Angeklagten, ist furchtbar. Und das Urteil wird auch so vollzogen?
Es gibt noch ein Gnadengesuch Henrichs, bei dem er auch verzweifelt versucht, sein Leben zu retten. Er würde auch schwerste Arbeitsbedingungen akzeptieren. Es gibt auch Audios von der Verhandlung, bei denen er es einem die Tränen in die Augen treibt, wenn man die Stimme Henrichs hört.
Das glaube ich.
Ja. Jedenfalls wird alles abgelehnt und das Urteil am 20. März 1954 um 4 Uhr morgens durch die Fallschwertmaschine, so heißt es im feinsten Amtsdeutsch, vollstreckt. Typisch für die ausgeführten Todesstrafen in der DDR heißt es aber auf dem Bestattungsschein nicht Tod durch Fallbeil, sondern als Todesursache wird Pneumonie, also eine Entzündung des Lungengewebes und akute Kreislaufinsuffizienz, als vermerkt.
Puh, also ein Polizistenmord mit dicken Fragezeichen. Hm. Der wahre Täter wurde wahrscheinlich nie gefasst. Stattdessen wurde ein weiterer Mord an einem Unschuldigen verübt.
Ja. Erst viel später, im Jahr 1991, wird Henrich dann offiziell rehabilitiert und seine Unschuld festgestellt. Man nimmt auch Ermittlungen gegen die damaligen Richter auf, aber die sind zwischenzeitlich verstorben.
Dass er freigesprochen wird, bringt ihn zwar nicht wieder zurück, aber ich kann mir vorstellen, dass es für die Familie wichtig ist. Mhm. Also so seine Frau, die Söhne.
Ja, man darf auch nicht vergessen, wie die Familie danach auch noch wie unter dieser Brandmarkung zu leben und zu leiden hatte. Die Witwe von Henrich verliert ihren Arbeitsplatz und die Verwandtschaft will nichts mehr mit ihnen zu tun haben.
Und das alles ohne jegliche Grundlage. Mhm. Das ist furchtbar.
Ja, die Nachbarskinder meiden die Kinder des Mörders und sie bekommen später auch lange keine Lehrstelle. Einer der Söhne fährt später mit seiner Frau Anfang der 60er Jahre nach Dresden. Offiziell machen beide dort Urlaub, in Wirklichkeit sind sie aber auf Spurensuche. Ein Friedhofsgärtner zeigt ihnen schließlich eine Stelle auf der grünen Wiese, wo die Überreste des Vaters liegen. Erst nach der Wende kann der Sohn dann die Urne endlich nach Magdeburg zurückholen.
Stell dir das mal vor, du wirst dein Leben lang gemieden und schief angeschaut, weil dein Vater angeblich ein Polizistenmörder ist.
Ja, zum Abschluss noch eine kleine Anekdote. Du erinnerst dich an die Zeugenaussage der Augenzeugin?
Der Frau des Polizisten, die Henrich angeblich bei der Tat gesehen hatte.
Ja, genau. Der Sohn findet später in den Stasi-Akten den Namen der Frau, die seinen Vater damals belastet hat. Sie wohnt nur knapp 5 Minuten von ihm entfernt.
Nein.
Ja. Und einmal repariert er die Heizung in ihrer Wohnung. Er ist mittlerweile gelernter Monteur und gibt sich bei ihr, ja, bei diesem Termin zu erkennen. Er sagt ihr auf den Kopf zu, was ihre damalige Aussage bewirkt hat.
Dass die seinen Vater das Leben gekostet hat, also zumindest dazu beigetragen hat.
Er sagt, es sei wie eine Befreiung gewesen. Die Frau sei sehr erschrocken und habe ihn danach mehrmals angerufen.
Um sich zu entschuldigen?
Naja, eher aus Sorge, dass der Sohn an ihr Rache nehmen wolle. Aber das hat er nie vorgehabt.
Gott sei Dank. Aus so Geschichten sind Filmstoffe gemacht,
ja,
oder? Was? Ja. Wir atmen alle tief durch. Also das war ein Fall, der ja auch geschichtlich einen besonderen Stellenwert hat. Kein klassischer Kriminalfall, aber es passt perfekt zum heutigen Titel der Folge und zeigt, wie vielfältig dieses Thema ist.
Denke ich auch.
Shaggy, ich bedanke mich für deinen Fall.
Und ich mich für deinen.
Ja. Ja, dann lass uns dieses Kapitel für heute schließen. 2 Polizistenmorde, die beide nicht aufgeklärt wurden und denen doch eine sehr interessante Geschichte zugrunde liegt.
Ja.
Wir sagen danke fürs Zuhören und bis in 2 Wochen, wenn es wieder heißt Mörderische Heimat, der True Crime Podcast.
Echten Fällen aus deiner Region.